Ameos, Ihr Gesundheitsversorger mit über 50 Standorten, 100 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ameos mittendrin, füreinander stark. Herzlich willkommen zu unserer Sprechstunde. Unser Thema heute: ADHS, Therapie für Erwachsene. Menschen mit ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung, sind extrem und sie sind auf der ständigen Suche nach mehr. In unserem Podcast ADHS und Sucht mit Cordula Icken haben wir über die Suchtprobleme der ADHSler gesprochen. Betroffene haben etwa 4-mal häufiger Suchtprobleme. ADHS-Patienten sind oft auf der Suche nach einer Selbstbehandlung ihrer Symptome. Welche Behandlung für Erwachsene mit ADHS sinnvoll ist, hängt von ihrer persönlichen Situation und den vorhandenen Problemen ab. Manche Erwachsene benötigen mehr Unterstützung, um die Erkrankung in den Griff zu bekommen. Für sie kann eine Behandlung mit Medikamenten und/oder Psychotherapie sinnvoll sein. Medikamente können wirksam gegen die Hauptsymptome wie Hyperaktivität, Impulsivität und Unaufmerksamkeit helfen. Und in der Verhaltenstherapie erlernen die Betroffenen verschiedene Möglichkeiten, mit den Verhaltensauffälligkeiten und ihren Folgen im Alltag besser umzugehen. Über die Therapie für Erwachsene sprechen wir heute. Mein Name ist Christiane Hartung-Kollbaum und mein Gast ist Katrin Rautenberg, stellvertretende Chefärztin am Ameos Klinikum Bremen. Herzlich willkommen, Frau Rautenberg.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Hartung-Kollbaum.
Frau Rautenberg, ADHS, ein Thema, was wir schon mal in einem anderen Podcast, wie ich es auch gerade in der Einleitung gesagt habe, beleuchtet haben mit dem Schwerpunkt Sucht. Bei uns geht es jetzt darum, dass wir gucken, Diagnostik, Therapie, insbesondere auch bei Erwachsenen. Mich würde einfach mal interessieren, sind es eigentlich mehr Männer oder mehr Frauen, die von ADHS betroffen sind und zu Ihnen kommen? Also es sind ja keine Kinder, es sind erwachsene Männer und Frauen. Was überwiegt?
Bei uns in der Ambulanz kommen fast gleichmäßig Frauen und Männer in die Sprechstunde. Früher war das oft so, dass die Kinder diagnostiziert worden sind und dann die Eltern bemerkt haben, mir ging es doch genauso früher. Vielleicht habe ich auch ADHS und sind dann über diese Schiene gekommen, um sich diagnostizieren zu lassen. Inzwischen hat sich das Bild deutlich verschoben, dass viel mehr Menschen auf Informationen im Internet gestoßen sind und sich in diesen doch recht unspezifischen Symptomen von Aufmerksamkeitsstörung, Hyperaktivität, innerer Unruhe und Impulsivität wiederfinden, dann vielleicht irgendwelche Selbsttests machen und dann hoffen, eine Erklärung für ihr Anderssein zu finden.
Wie muss ich mir das vorstellen? Die Menschen kommen zu Ihnen und sagen, ich vermute, ich habe ADHS. Was passiert dann? Wie erfolgt da die Diagnostik? Wie stellt man das fest, ob es wirklich ADHS ist?
Ja, genau. Diese Symptome sind ja erstmal unspezifisch und können auch in verschiedenen Schweregraden ja ausgeprägt sein. Wir versuchen uns dem anzunähern, indem wir eine ganz, ganz gute und lange Anamnese machen, den Menschen also zuhören, gucken, ob es in Anhalt für eine frühen Erkrankungsbeginn gegeben hat, also so in der Grundschulzeit bis maximal 12. Lebensjahr. Versuchen das mit Fremdanamnesen, Elternfragebögen, Durchsicht der Grundschulzeugnisse zu sichern. Und dann machen wir die standardisierten und auch ja üblichen testpsychologischen Diagnostiken. Und dann machen wir uns einen klinischen Eindruck auch. Also stimmt das, was die Testpsychologie uns vermittelt, mit dem überein, was wir auch klinisch sehen. Und ein ganz großer Bestandteil unserer Diagnostik besteht eigentlich in der Ausschlussdiagnostik. Das heißt, die ADHS im Erwachsenenalter ist häufig kombiniert mit Depressionen, mit Angststörung, mit Sucht. Gibt es irgendeine andere psychische Erkrankung, die die Symptomatik besser erklärt als ADHS? Das sind so die Pfeiler der Diagnostik, die wir anbieten. Das dauert dann insgesamt so bestimmt 3 Stunden an 2 Terminen in unserer Ambulanz.
Das ist dann ein bisschen auch, ich sag mal, Versuch und Irrtum, dass man guckt, was könnte es sein oder was ist es nicht? Und am Schluss bleibt ADHS übrig?
Im Erwachsenenalter ja, weil wir können häufig das, was gefordert ist, nämlich den frühen Beginn, nicht mehr mit Sicherheit rekonstruieren, weil entweder die Eltern nicht mehr leben oder Angaben machen, von denen die Betroffenen denken, dass sie gar nicht so zutreffend sind, fühlen sich dann häufig auch von den in den Grundschulzeugnissen nicht gut beschrieben und so, dass da einfach immer wieder so eine offene Stelle bleibt. Und Spezifität dieser Symptome ist es auch wirklich schwierig, dass wir haben ja keinen Marker, wir können keinen Bluttest machen, wir können keinen Röntgen machen und dann sehen wir, okay, das ist ADHS, sondern wir versuchen uns auch der Biografie zu nähern. Gibt es zum Beispiel auch äußere Umstände, die auch eine Symptomatik erzeugen, weil wir gehen ja davon aus, dass die ADHS eine hirnstrukturelle Störung ist und zwar sich auch natürlich auch mit verschiedenen oder unter verschiedenen Lebensbedingungen unterschiedlicher Ausprägung auch zeigt. Aber es ist keine Erkrankung, die erst im Erwachsenenalter auftritt.
Das heißt, der Grundstein ist schon irgendwie in der Kindheit vorhanden. Wenn das im Erwachsenenalter dann ja so auffällt oder wenn die Betroffenen dann denken, ich muss da jetzt mal was tun, haben sie ja meist auch Schwierigkeiten in ihrem Umfeld. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Es geht ja so ein bisschen darum, den Betroffenen Wege aufzuzeigen, wie sie ihre Krankheit annehmen, wie sie damit umgehen, wie sie Symptome vielleicht lindern können. Was gibt es da so für Behandlungsmöglichkeiten?
Gut, also wenn die Symptomatik ausgeprägt ist, es nicht nur Facetten von ADHS-Symptomatiken oder Kriterien sind, sondern wirklich auch ein Leid da ist in mehreren Lebensbereichen, würde ich versuchen, so zu beraten, dass wir möglichst eine Kombination aus Psychotherapie, vielleicht auch Gruppenpsychotherapie, medikamentöser Behandlung und Selbsthilfegruppen anbieten. In unserer Ambulanz haben wir eine ADHS-Gruppe. Wir können zum Beispiel auch ein Einzelcoaching anbieten, wenn das gewünscht wird. Ambulante Psychotherapie können wir nicht anbieten, aber da gibt es ja auch von unseren Kooperationspartnern auch im niedergelassenen Bereich ausreichend Angebote. Dann ist häufig die Frage, was für eine Psychotherapie? Und dann beschreibe ich das immer so, möglichst mit einer hochstrukturierten Psychotherapie, weil die Unstrukturiertheit, das Abschweifen ist ja häufig auch ein Symptom und die Menschen profitieren meistens eher von einer Verhaltenstherapie, von mehr Regulierung im Gespräch und nicht so sehr von freier Assoziation.
Ich würde gerne einmal mal auf die Medikamente sonst zu sprechen kommen, Frau Rautenberg. Diese ADHS-Medikamente, ist es tatsächlich immer sinnvoll, ADHS mit Medikamenten zu behandeln oder nur, wenn es, ja, ich sag mal, ganz gravierend das Leben in irgendeiner Form beeinflusst? Oder gibt es da auch Nebenwirkungen von diesen Medikamenten, dass das kontraproduktiv vielleicht auch sogar ist?
Viele Fragen in einer.
Ja, genau.
Gut, also die Indikation für eine medikamentöse Behandlung wird natürlich mit dem Patienten, mit dem Betroffenen zusammengestellt. Das heißt, wie hoch ist das Leid? Was gibt es für alternative Möglichkeiten, die nebenwirkungsfreier sind, wie zum Beispiel die Psychotherapie? Und wenn dann die Bereitschaft und da ist, sich medikamentös behandeln zu lassen, gibt es drei zugelassene Medikamente für ADHS im Erwachsenenbereich zurzeit. Und die würden wir dann auch ansetzen. Und also soll ich jetzt auf die einzelnen Substanzen näher eingehen oder was meinen Sie?
Mich, Mich würde tatsächlich mal interessieren, also Sie haben ja vorhin auch angesprochen, dass oftmals Depressionen oder eine Angststörung auch noch mit dabei sein kann, wenn man von ADHS betroffen ist. Und ich könnte mir jetzt vielleicht vorstellen, dass diese Medikamente vielleicht nicht für alles, also dass es nicht eins gibt, das alles in irgendeiner Form in den Griff bekommt. Und deshalb würde mich jetzt mal interessieren, wie wirkt das tatsächlich? Und was für Nebenwirkungen hat so ein ADHS-Medikament?
Genau, die Reinform von davon, dass Menschen nur ADHS haben, ist ja sehr selten. Und wenn gerade auch die komplex Erkrankteren zu uns kommen, haben wir auch schon eine ganze lange Wegstrecke auch meistens von medikamentöser Behandlung hinter sich oder kommen schon mit einem Antidepressivum oder einer Depressionsbehandlung, die nicht ausreichend gewirkt hat. Wenn das so ist und wir das Gefühl haben, dass die Depression einfach weiter das im Vordergrund Stehende ist, würden wir immer wieder raten, auch die Depression nochmal suffizienter, also nochmal intensiver zu behandeln, um eine Remission zu also einen Rückgang der depressiven Symptomatiken zu erreichen, weil erst dann kann man eigentlich wirklich gucken, was ist denn ein ADHS dahinter, wie stark ist das? Und wenn wir dann gemeinsam zum Schluss kommen, okay, alles andere ist ausprobiert, dann kommen wir zu den Psychostimulantien, wie zum Beispiel Methylphenidat als Medikinet oder Ritalin Adult im Erwachsenenbereich oder Lisdexamfetamin als Elvanse Adult. Das wären so die ersten Medikamente, über die ich aufkläre und wenn denn eine medikamentöse Behandlung in Frage kommt. Das sind natürlich nicht einfach nur Substanzen, die ich empfehle, zur Leistungssteigerung zu nehmen oder um mal eine Nacht durchzulernen, damit die Konzentration da bleibt und die Wachheit da ist, sondern die haben schon wirklich schwerwiegende Nebenwirkungen. Das häufigste ist wirklich eine Herzrhythmusstörung, die auch teilweise dann auch tödlich sein könnten. Das Risiko für derlei Dinge steigt, Blutdrucksteigerung passiert, die Herzfrequenz steigt an. Es können sich Angstsymptomatiken verstärken oder Tics, Zwänge verstärken. Das geht dann bis dahin, dass auch sogar psychotische Phänomene auftreten können. Ich denke, das hat ganz viel damit zu tun, dass diese Medikamente ja in die Reizverarbeitung eingreifen. Und sie verschieben das Vegetativum, also das autonome Nervensystem, eher von einer Ruhe-Erholungsposition in eine Aktivitätsposition. Das erklärt die ganzen kardialen Nebenwirkungen, das vermehrte Schwitzen, die Anstieg der Herzfrequenz, des Blutdruckes. Und auf der psychischen Ebene soll ja die Reizverarbeitung verändert werden. Die meisten Betroffenen berichten auch, dass die Medikamente ganz, ganz gut wirken, den Blick klarer machen, den Gedanken ein bisschen, den Gedankensturm bremsen, das Ablegen von Reizen, das Priorisieren, was ist jetzt wichtig, was ich in meiner Umwelt wahrnehme und was nicht, auch erleichtern, zu strukturieren. Damit ist dann auch häufig verbunden, dass es auch besser abgelegt werden kann im Gedächtnis und die Merkfähigkeit sich auch so verbessert.
Reicht dann tatsächlich auch vielleicht eine Psychotherapie oder Verhaltenstherapie aus, dass man lernt, bestimmte Strukturen herzustellen, sich an bestimmten Rahmenbedingungen orientieren kann, um sein Leben tatsächlich in den Griff zu bekommen?
Ja, wie gesagt, das würden wir als erstes empfehlen. Und eine medikamentöse Behandlung ohne die Empfehlung der Psychotherapie ist auch nicht unser ärztlicher Standard. Ja. Und die meisten Erwachsenen haben ja auch schon eine ganze Weile Leben gelebt und sind mit der Symptomatik irgendwie zurechtgekommen, verschiedenste Strategien entwickelt, um mit sowas wie Ablenkbarkeit oder Konzentrationsstörungen oder Impulsivität auch zurechtzukommen. Und wenn dann eine Psychotherapie als alleiniges Mittel hilft, freue ich mich. Aber mal ehrlich, die Psychotherapieplätze sind auch nicht wie Sand am Meer. Und manchmal ist der Leidensdruck oder die so hoch oder die Prüfung steht bevor und da ist dann auch gerade keine Zeit oder keine Möglichkeit, eine Psychotherapie anzufangen. Und dann ist natürlich auch der medikamentöse Versuch durchaus gehenswert.
Das heißt, man braucht einen langen Atem, um ADHS, ja, damit leben zu können, damit klarzukommen. Das geht nicht so von heute auf morgen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also es braucht einen gewissen Zeitraum, bis man da den Weg für sich gefunden hat.
Die meisten leben da ja schon ihr Leben lang mit. Ja, das ist ja auch häufig das, was die Patientinnen beschreiben. Die Symptome wandeln sich auch mit der Persönlichkeitsreifung und auch mit Strategien, wie man mit diesen Dingen auch besser umgehen kann. Also der, wie bei uns allen Menschen hört das Lernen mit unseren Schwierigkeiten und Defiziten umzugehen nie auf.
Es kommen dann auch immer wieder nochmal andere Dinge dazu im Alter.
Ja, das ist ja auch ein Reifungsprozess. Ja. Und was ich einfach häufig feststelle, ist, dass es auch keine lebenslange Medikation häufig notwendig ist, sondern dass wenn erstmal auch im Erwachsenenalter, wenn dann die Medikation gestartet ist, dass sich schnell Routinen einspielen oder auch erstmal überhaupt so ein Aha-Effekt, ah, so geht Denken, ja, oder so geht Wahrnehmen. Und das ist dann mit der Routine und wir haben ja ein lernendes Gehirn, also die Neuroplastizität schlägt da auch durchaus zu, dass sich dann auch andere Strukturen anscheinend ausbilden, die den Umgang mit ADHS-Symptomatik deutlich erleichtern, so dass dann auch langfristig auch das Medikament reduziert oder auch abgesetzt werden kann. Ich habe viele Patienten, die wirklich dann irgendwann ohne Medikamente leben können und dann zum Beispiel nach 7 Jahren oder so wiederkommen und sagen, so, jetzt habe ich aber die nächste berufliche Herausforderung vor der Brust und ich kann mir das nicht vorstellen, mit meiner ADHS-Symptomatik, die zwar so in den Routinen ganz gut geguckt ist. Wie nennt man denn das nochmal auf Deutsch? Mir fällt das deutsche Wort jetzt nicht ein. Bewältigt. Die Symptome, die ich da so bewältige, werde ich mehr Schwierigkeiten haben, wenn ich in eine neue Situation komme. Und dann beginnen wir einfach für diese neue Herausforderung auch mit einer begleitenden Medikation nochmal.
Wie ist das bei den Psychotherapien? Sie haben schon gerade gesagt, es gibt nicht so viele Plätze. Wo müssen aber die Schwerpunkte liegen bei dieser Psychotherapie? Oder kann man sagen, das ist eine allgemeine Geschichte, das wird schon funktionieren? Oder wo muss man Schwerpunkte setzen? Mhm.
Also Psychotherapie ist ja erstmal überhaupt eine Erkenntnis von sich selbst, um strukturiert bestimmte Problemverhalten abzustellen oder auch da andere Wege zu finden, damit umzugehen. Und wenn der Veränderungswunsch da ist, würde ich schon sagen, dass an erster Stelle immer erstmal die Selbstbeobachtung, die Selbstwahrnehmung steht, also die Achtsamkeit mit sich selbst und dann auch die Akzeptanz, dass es so ist, wie es ist und dass kein anderer Schuld daran hat und dass es auch dass diese Dinge einfach zu einem gehören. Und wenn dann diese Akzeptanz da ist, dann ist meistens das Umgehen damit, zum Beispiel mit Erarbeitung von Arbeitsstrategien, mit Zeitmanagementplänen gut. Aber wenn man jetzt an diese Impulsivität denkt, braucht man da natürlich eine Idee davon, in welchen Situationen, mit welchen automatischen Gedanken auch so Impulsivität verbunden ist. Und dann kann man versuchen, auch die Zündschnur sozusagen zu verlängern, indem man früher die Reize wahrnimmt, früher Körpersignale bemerkt und dann so die Reizreaktionszeit versucht zu verlängern.
Wer bezahlt diese Therapien? Übernimmt das immer die Krankenkasse?
Wenn sobald eine Diagnose nach dem ICD-10 gestellt wird, steckt dahinter ja auch ein Leid. Und dann übernimmt die Krankenkasse die zugelassenen Psychotherapien, aber auch die zugelassenen medikamentösen Behandlungen. Es gibt sehr viele Einzelfallberichte, wie zum Beispiel das Neurofeedback wirken soll bei ADHS oder dass zum Beispiel Cannabis wirken soll bei ADHS oder gegen ADHS-Symptomatiken. Das sind keine zugelassenen Therapien und von den Krankenkassen und daher werden das Dinge sein, die selbst bezahlt werden müssen. Aber die normale Verhaltenstherapie, die tiefenpsychologische Psychotherapie, die Psychostimulantienbehandlung oder auch die Behandlung mit Antidepressiven oder auch Atomoxetin wird von der Krankenkasse bezahlt, ja.
Sie haben vorhin auch nochmal die Selbsthilfegruppen angesprochen. Gibt es ja überall Selbsthilfegruppen oder ist auch das eher begrenzt?
Also ich kann da jetzt nur für Bremen und zusprechen und da gibt es, in Bremen gibt es zwei Selbsthilfegruppen, die sich im Selbsthilfenetzwerk auch organisieren. Und der Andrang auch auf die Selbsthilfegruppen ist groß. Es gibt viel mehr Bedürftige als Plätze. Das ist ganz ähnlich wie in dem Diagnostikbereich oder in dem Behandlerbereich, wo wir ja auch wirklich kämpfen mit unseren Ressourcen. Ja, und wie wir unsere Wartelisten abbauen, ist einfach ein Rätsel manchmal.
Wenn ich das ein bisschen zusammenfassen würde, was ich jetzt auch von Ihnen so mitgenommen habe, dann ist es ganz wichtig für die Betroffenen, aber auch das Umfeld, dass gewisse Rahmenbedingungen geschaffen werden. Natürlich auch ein Verständnis da ist, dass dieser Mensch ADHS hat, aber diese Rahmenbedingungen aufgestellt werden müssen, damit ja das Leben funktioniert, wenn man das so ausdrücken möchte.
Ja, über die Gebrauchsanweisung in Anführungsstrichen des anderen Bescheid zu wissen, ist immer gut. Ich würde da aber jetzt wirklich ADHS nicht als so eine Spezifität rausnehmen, weil in Partnerschaften stoßen ja immer zwei Menschen mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen oder manchmal auch gleichen Bedürfnissen, aber konfliktreich wird es ja immer, wenn die unterschiedlich sind. Und sie erstmal zu benennen, wahrzunehmen, da einfach ins Gespräch zu kommen, sich auch gute Gesprächsmöglichkeiten zu suchen. Also dass man nicht irgendwie, wenn beide völlig übermüdet oder sind, erst anfängt zu reden oder wenn einfach noch sehr viel Care-Arbeit zu leisten ist, dann ist einfach auch kein guter Zeitpunkt zu reden. Also und da kann man diese Kommunikationsregeln gelten für alle, die natürlich auch von ADHS Betroffenen helfen, sich zu konzentrieren, bei der Sache zu bleiben, dass man sich halt nicht vor dem Fernseher unterhält, sondern möglichst eine reizärmere Umgebung sich sucht, ja?
Ein bisschen neutralen Boden sozusagen.
Ja, genau. Aber vielleicht auch nicht unbedingt der Waldspaziergang, weil es da einfach auch so viel zu gucken gibt. Aber auf der anderen Seite hilft es auch manchen von ADHS-Betroffenen gerade, sich besser zu fokussieren. Auch da gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Das muss man dann wirklich individuell erarbeiten, was für denjenigen gut ist. Und ja.
Aber man kann sagen, es gibt schon Hilfe. Also ADHS-Betroffene müssen keine Angst haben, dass sie alleine sind mit ihren Symptomen. Man kann was tun, um diese in den Griff zu bekommen. Es gibt Hilfen. Und ja, letztendlich kann man vielleicht sich dann ja auch an die Selbsthilfegruppen wenden. Wenn man also sieht, wie andere damit umgehen, denke ich, entsteht ja auch noch so eine Art Lerneffekt. Man lernt voneinander. Wie machen die das? Passt das für mich vielleicht auch?
Genau, der Solidaritätseffekt ist wirklich gut, weil die meisten, die wirklich schwer betroffen sind, also die auch eine starke Symptomatik haben, haben sich ja auch ständig als anders erlebt als die anderen und haben häufig diese Außenseiterposition schon immer inne gehabt in ihrem Leben und auf einmal zu merken, hey, es gibt noch andere, die so sind wie ich, ist auch schon mal eine große Entlastung. Genau, und dann kann man abgucken, ja. Und viele tun das ja auch schon, indem sie auch im Netz stöbern. Das ADHS-Selbsthilfe-Netzwerk gibt es ja auch als Seite im Internet. Das kann man sich ja auch nutzen. Es gibt so viele Literatur auch von Betroffenen, ja, sowohl im Netz als auch ganz analog als Buchform.
Es gibt also Möglichkeiten für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben jetzt ganz viele Informationen bekommen. Man kann sich also auch an die unterschiedlichsten Kliniken wenden, Selbsthilfegruppen. Im Internet gibt es dann auch noch Informationen. Und ja, an dieser Stelle vielen Dank, Frau Rautenberg, für das Gespräch, für die ganzen umfangreichen Informationen und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank Ihnen auch.
Das war Ameos mittendrin, füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartun-Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.